Sich etwas zumuten, eine Zumutung. Die moderne Welt ist anstrengend, sie hält aber auch viele Erleichterungen bereit. Lieferdienste sparen Wege, Algorithmen treffen Entscheidungen, KI übernimmt das Denken. Was gewinnen wir, was verlieren wir, wenn wir solche Erleichterungen annehmen und was, wenn wir uns stattdessen etwas zumuten? Dazu das Gespräch mit der Astrophysikerin, Philosophin und Wissenschaftsjournalistin Sibylle Anderl. Guten Tag, Frau Anderl.
Guten Tag.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Frau Anderl, Sie befassen sich in Ihrem neuen Buch mit dem Ineinandergreifen von Anstrengung und Bequemlichkeit. Das ist eigentlich ein uraltes Thema. Warum ist dieses Thema für Sie aktuell?
Ja, es ist interessant, dass Sie das sagen. Tatsächlich ist das ja auch ein Thema, was schon in zahlreichen Märchen und Sagen und einfach immer wieder auftaucht. Diese Warnung vor Faulheit, davor in die Bequemlichkeit zu gehen und die Anstrengung zu fürchten. Also es ist ein Thema, das für Menschen schon immer große Relevanz hatte. Für uns heute hat es aus meiner Sicht deshalb große Relevanz, weil wir natürlich in einer extrem bequemen Welt leben. Unsere moderne Welt macht uns sehr umfassende Bequemlichkeitsangebote, die wir aber auch sehr bereitwillig annehmen, eben weil, wie Sie gerade schon gesagt haben, wir in einer Welt leben, die gleichzeitig unglaublich stressig ist, unübersichtlich, hektisch. Wir brauchen diese Bequemlichkeit, um mit dieser Welt klarzukommen.
Was wir gewinnen, wenn wir uns etwas zumuten, das ist der Untertitel Ihres Buches. Worin liegt denn der Gewinn der Zumutung?
Es ist tatsächlich so, dass wir, wenn wir bequeme Lösungen wählen, häufig etwas im Gegenzug aufgeben. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns jeweils die Frage stellen, was wir dabei aufgeben. Also das können ganz unterschiedliche Dinge sein, es können Fähigkeiten sein. Wenn wir es uns bequem machen, also wenn wir zum Beispiel immer Essen bestellen, dann werden wir vielleicht weniger unsere Kochkünste verbessern. So ein typisches Beispiel für eine Fähigkeit, die schlechter wird. Wir verlieren Unabhängigkeit. Wenn wir uns auf Dinge bequem verlassen, dann sind wir natürlich darauf angewiesen, dass sie auch funktionieren. Oft sind bequeme Lösungen auch die, die vielleicht qualitativ nicht unbedingt die besten sind. Oft sind bequeme Lösungen auch die, die uns nicht unbedingt zufriedener machen und die uns langfristig vielleicht sogar schaden können.
Wie unterscheiden Sie gesunde Vereinfachung von schädlicher Bequemlichkeit?
Ja, das ist natürlich eine nicht ganz triviale Frage. Und mein Appell ist, dass man sich diese Frage einfach erstmal stellt. Also, dass man sich jeweils überlegt, wenn ich die bequeme Lösung wähle, verliere ich da etwas, was mir wirklich wichtig ist? Oder ist das jetzt ein Weg, der für mich in Ordnung ist, weil es sowieso etwas ist, was mir nicht unbedingt Zufriedenheit gibt oder was mir tatsächlich nicht besonders wichtig ist? Also zum Beispiel, ich habe natürlich überhaupt gar nichts dagegen, wenn man sich Essen bestellt, wenn man alles googelt, wenn man KI benutzt und so weiter. Aber man muss sich einfach jeweils die Frage stellen, ist es tatsächlich das, was ich jetzt in dem Moment wirklich will, was für mich gut ist. Und ich glaube, diese Frage heute zu stellen, ist deshalb so wichtig, weil wir in einer Welt leben, wo sich unheimlich viel ändert und zwar auch sehr fundamental. Wir erleben das gerade mit den Umbrüchen, die durch KI eingeleitet werden. Und diese Umbrüche, die stellen uns an vielen Stellen vor die Frage, wie wir künftig leben wollen. Also was ist das Leben, das wir künftig als Menschen leben wollen? Wie wollen wir arbeiten? Wie wollen wir unseren Alltag verbringen? Und das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir eben nicht immer dem bequemen Impuls folgen, sondern dass wir jetzt uns die Zukunft so gestalten, wie wir sie uns tatsächlich wünschen.
Sie haben jetzt schon die künstliche Intelligenz erwähnt. Anders als andere technische Neuerungen, selbst PCs, das Internet, ist das keine inkrementale Neuerung, die sich über Jahre, Jahrzehnte hingezogen hat, sondern sie kommt, jedenfalls aus der Wahrnehmung der normalen User sehr plötzlich. Das ist auch so ein Querschnittsthema Ihres Buchs. Ist denn schädliche Bequemlichkeit der KI innewohnend?
Absolut nicht. Ich meine, ich bin Astrophysikerin, mir liegt das alles sehr nahe. Bin begeistert von neuen technischen Innovationen, aber gerade bei der KI sieht man, es kann natürlich beide Seiten haben. Und ich glaube, das haben wir mittlerweile auch alle in eigener Erfahrung ein Stück weit schon erfahren. Also das, was wir durch KI an Verbesserungen schon absehen können und auch schon erleben, das ist natürlich immens. Wir haben Zugriff auf ungeheure Wissensbestände. Wir können ganz viele lästige Tätigkeiten auslagern, dadurch Zeit sparen, idealerweise vielleicht Zeit für Dinge sparen, die wir lieber machen und die uns mehr erfüllen. Aber auf der anderen Seite ist auch jetzt schon klar, KI ändert vieles, es ändert unser Kommunikationsverhalten, es verändert Machtverhältnisse. Wir machen uns durch KI an vielen Stellen auch abhängig von Technologieunternehmen, von denen wir vielleicht nicht unbedingt abhängig sein wollen. Und insofern ist KI ein gutes Beispiel dafür, dass es tatsächlich beide Seiten hat und wir bei aller Technikoffenheit und bei aller Begeisterung für Neues schon auch schauen müssen, in welche Richtung die Entwicklungen gehen.
In Ihrem Buch blättern Sie in 7 Kapiteln Bereiche auf, in denen Sie Zumutungen für nötig halten. Wenn wir das jetzt mit KI verbinden, ist KI Fluch oder Segen für das menschliche Miteinander?
Ich hoffe, dass es sich als Segen herausstellt. Ich glaube, das liegt jetzt gerade an uns, wie wir KI einsetzen, dafür unser Leben besser zu machen. Aber wir sehen schon viele Anzeichen dafür, dass es auch Fluch werden könnte, weil menschliche Arbeit, menschliche Aktivität vielleicht an Wert verliert, weil wir Dinge verlernen, die uns als Menschen im Kern ausmachen. Also gerade dieser ganze Bereich Denken, Lernen, Argumentieren, Schreiben. Das ist natürlich gefährlich, dass das etwas ist, was durch KI extrem beeinflusst wird. Und wir sehen, dass die Entwicklung der KI auch auf einer größeren, auf einer systemischen Ebene für große Gefahren sorgt. Also die ganzen Sicherheitsaspekte, die wir jetzt mit KI-Agenten sehen, wo die Kontrolle einfach gar nicht mehr gegeben ist, wo man nicht weiß, was das mittelfristig bedeutet für kritische Infrastruktur, für das Internet und die schon erwähnten Machtverhältnisse, wo man merkt, Unternehmen werden immer mächtiger, Staaten geraten immer mehr in die Defensive. Also auf allen Ebenen menschlichen Zusammenlebens verschieben sich Dinge. Und KI ist da überall ein wichtiger Faktor derzeit. Und ich glaube, ob es Fluch oder Segen wird, das entscheidet sich gerade. Es ist noch nicht entschieden.
Ich möchte noch mal auf den direkten menschlichen Kontakt, so dieses Zwischenmenschliche, zurückkommen. Manche Menschen finden ja offenbar den Austausch mit einem Chatbot inzwischen sehr bereichernd, sogar angenehmer als mit anderen Menschen. Muss das unbedingt schädlich sein?
Erstmal finde ich, zeigt das, wie schnell diese Entwicklung gerade abläuft. Also ich glaube, so vor 1 oder 2 Jahren hätte man noch gedacht, das kann nicht so schnell passieren. Man kannte das aus dem Film Her, also aus dem Kino.
Eine Dystopie eher, nicht?
Genau. Und man dachte, naja, dass wir uns mit Chatbots unterhalten, das kann doch eigentlich nicht sein. Wenn man jetzt aber heute Umfragen anschaut, also es gibt zum Beispiel eine repräsentative Umfrage der Pronova-Versicherung aus dem Mai dieses Jahres, wo rauskam, dass jeder dritte Deutsche mittlerweile schon über Beziehungsprobleme lieber mit der KI spricht als mit seinem Partner. Also wir sind da mittlerweile schon relativ weit. Und das ist auch erstmal verständlich, weil natürlich KI-Gespräche unheimlich bequem sind. KI-Chatbots sind bequeme Gesprächspartner, die haben keine Launen, die sind immer verfügbar, die haben keine Zeiteinschränkungen, sie sind höflich.
Könnten die deswegen nicht auch gerade bei Beziehungsproblemen sehr nützlich sein, als neutrale Instanz?
Sie können sehr nützlich sein, aber man muss sich immer vor Augen halten, dass diese Gespräche mit Chatbots ganz fundamental anders sind und sein müssen als Gespräche, die wir mit Menschen führen. Einfach aus dem Grund, dass die Chatbots nur dafür da sind, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Das heißt, es ist eine rein instrumentelle Beziehung. Der Chatbot ist nur dafür da, damit ich mich besser fühle, damit meine Bedürfnisse, meine Fragen beantwortet werden. Und wenn wir mit so einer Haltung anderen Menschen gegenübertreten, dann ist das eine sehr unmenschliche Art, miteinander umzugehen. Man muss sich das wirklich mal bewusst machen, wenn man andere Menschen einfach nur als Bedürfniserfüller der eigenen kommunikativen Bedürfnisse sieht, dann ist das kein Miteinander, das wir wollen. Und insofern muss eigentlich immer klar sein, wenn ich mit einem Chatbot rede, ist das etwas ganz anderes. Die Art von Kommunikation kann ich von anderen Menschen und darf ich von anderen Menschen nicht erwarten. Solange wir das für uns klar kriegen, ist es wahrscheinlich in Ordnung. Ich glaube nur, dass die Grenzen häufig verschwimmen. Und ich habe auch tatsächlich schon Fälle gehört, wo Menschen gesagt wurde, naja, also wenn ich mich jetzt mit dir unterhalte, so richtig sehe ich jetzt nicht den Mehrwert im Vergleich zum Gespräch mit meinem Chatbot.
Und die Opposition fehlt und das Gegenargument vermutlich.
Genau, es ist natürlich unangenehm, wenn Menschen einem widersprechen, wenn sie vielleicht schlecht gelaunt sind, wenn ich auch dann mal fragen muss, ja, was sind denn jetzt deine Bedürfnisse? Was möchtest du jetzt von mir? Das zu verlernen wäre fatal, gerade vor dem Hintergrund, dass wir gesellschaftlicher nun gerade in einer Situation sind. Das zeigt nicht zuletzt die politische Situation. Ich meine, wir haben jetzt gerade die Wahlen in Sachsen-Anhalt hinter uns. Wir haben gesamtgesellschaftlich ein Defizit, was eine funktionierende Debatten- und Diskussionskultur angeht. Wir kommen immer schlechter ins Gespräch. Menschen vereinzeln sich, fühlen sich schlecht verstanden. Und insofern sollte eigentlich die Entwicklung sein, dass wir besser miteinander reden können und nicht, dass wir schlechter miteinander reden.
Das bedeutet dann aber auch, wir müssen uns etwas zumuten, wenn wir unsere Demokratie aufrechterhalten wollen, oder?
Absolut, denn miteinander in einen gelingenden Diskurs zu kommen, das ist ja die Grundlage für funktionierende Demokratie, dass man Argumente austauscht und dass man sich auch darauf einlässt, was der andere zu sagen hat, dass man sich dafür interessiert, was ist denn die andere Position, die mit Sicherheit vielleicht nicht meine ist. Dieser Versuch, andere Menschen zu verstehen und dass man nicht verwechselt dieses Verstehen mit einem Übereinstimmen, das ist, glaube ich, auch was, woran es häufig schon krankt. Also, dass man den anderen erstmal ernst nimmt und davon ausgeht, ich kann von meinem Gesprächspartner etwas lernen. Und selbst wenn mich das nicht überzeugt, glaube ich, müssen wir wieder dahin kommen zu verstehen, auch wenn es anstrengend ist, lohnt es sich, andere Einstellungen und Positionen erstmal verstehen zu wollen.
Sie haben die Denkfähigkeit vorhin genannt, die ist besonders wichtig, auch im Bildungsbereich. Schülerinnen, Schüler, Studenten, Studentinnen, die delegieren die Mühe des Lernens ja offenbar schon zunehmend an KI. Die übernimmt dann diese eigentliche Denkarbeit, also das Ringen um Begriffe, um Argumente, um Strukturen. Kann man das denn überhaupt noch umkehren im Bildungsbereich?
Man sieht jetzt schon, wie schwer das ist. Und das werden einem alle Lehrer und aber auch alle Hochschullehrer, alle Professoren bestätigen. Da hat sich jetzt schon alles komplett geändert. Also die gesamte Praxis des Lernens an den Schulen und an den Hochschulen ist völlig auf den Kopf gestellt. Einfach weil es diese Möglichkeiten gibt und weil man jetzt ja mittlerweile schon fast im Nachteil ist, wenn man sie nicht nutzt. Gleichzeitig muss man aber sagen, KI bietet die Möglichkeit, sehr gut und effizient zu lernen. Also es könnte auch ein ideales Lernwerkzeug sein.
Wie denn?
Naja, man kann sich den Chatbot ja personalisiert so einrichten, dass er personalisiert die richtigen Lerninhalte liefert. Also dass er weiß, okay, mein Nutzer hat vielleicht gerade eine Schwäche bei dem und dem englischen Vokabelfeld, also kann ich die jetzt nochmal gezielt abfragen. Oder dass man sich im Geschichtsunterricht vielleicht einen Bot bastelt oder einen Agenten bastelt, der irgendwelche historischen Figuren verkörpert, mit denen man sich unterhalten kann. Also man muss da einfach kreativ sein. Wenn man das ist, dann kann man mit KI auch unglaublich viel lernen. Aber ob KI im Kontext des Lernens nützlich ist und tolle Möglichkeiten eröffnet oder ob sie das Lernen behindert, das entscheidet sich ein weiteres Mal an unserer Bequemlichkeit und an unserer Motivation, ob wir wirklich lernen wollen. Und insofern glaube ich, ist jetzt die große Herausforderung, den jungen Menschen beizubringen, warum Lernen so wichtig ist und dass sie ihre Motivation nicht verlieren dürfen und nicht den fatalen Weg wählen dürfen, zu versuchen, einfach die KI als Shortcut zu nehmen, um ihre Prüfungen zu bestehen.
Das ist eine Herausforderung für Eltern, aber vielmehr noch für Lehrer und Dozenten, Dozentinnen, die bereits in der Pandemie gezeigt haben, dass sie mit technischen Mitteln oft hinterherhinken hinter dem, was ihre Schüler und Studenten können. Eröffnet KI denn für Lehrer und für Dozenten neue didaktische Möglichkeiten?
Mit Sicherheit, da gibt es ja auch schon, also gerade auch in den USA, einige Experimente von Schulen, die versuchen, KI ganz offensiv einzusetzen und durch diese persönliche Anpassung der Lerninhalte auf die Kinder, die durch KI möglich wird, einfach weil sie so effizient arbeitet, auch sehr viel Zeit sparen können. Also dass sie die Lerninhalte dadurch, dass sie so individuell auf die Lernbedürfnisse der Schüler eingehen können, in sehr kurzer Zeit übermitteln können und dann die frei gewordene Zeit für andere Aktivitäten nutzen können, die vielleicht mehr mit Erfahrung draußen zu tun haben oder mit der Erlangung praktischer Fähigkeiten, dass man irgendwas zusammen bastelt, dass man eher versucht, den Schülern praktische Fähigkeiten zu vermitteln. Ich glaube, wir sind da jetzt gerade in einer Phase, wo sehr viel Kreativität gefragt ist. Aber das stimmt natürlich, was Sie gesagt haben. Wir hängen da, glaube ich, wie immer hinterher. Und die Schülerinnen und Schüler sind ja, sind natürlich immer sehr schnell darin, solche technologischen Möglichkeiten so anzuwenden, dass es ihr Leben erstmal einfacher macht. Und die haben natürlich nicht unbedingt vor Augen, dass sie fürs Leben lernen müssen. Auch das ist natürlich ein altes Problem, das die Menschen schon seit Jahrhunderten, wahrscheinlich seit Jahrtausenden verfolgt.
Also KI bedeutet auch Zumutungen für Lehrpersonal zum Beispiel. Nun ist die Welt ja wirklich komplex. Aber kann es da nicht hinderlich sein, sich darauf einzulassen, auf diese Komplexität? Ich denke zum Beispiel an Politiker. Politiker, die auf Komplexität hinweisen, vielleicht auch komplexe politische Rezepte haben, die werden dafür ja eher abgewatscht, als dass man ihnen zuhört.
Das ist wahrscheinlich ein Grunddilemma der politischen Praxis, dass die Menschen sich nicht auf komplexe Probleme einlassen können und wollen. Ich sehe das dann tatsächlich mit Sorge, dass wir immer weniger dazu bereit sind, uns tief in Themen einzuarbeiten. Das ist die eine Seite. Und die andere, die hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, dass auch, glaube ich, das Anerkennen von Wissen anderer etwas ist, was immer schwieriger wird. Also wir googeln irgendwas oder wir fragen den Chatbot, erklär mir mal die Quantenmechanik, so dass ein 8-Jähriger das verstehen kann. Und dann kriege ich irgendwie eine Erklärung und habe dann im schlimmsten Fall das Gefühl, okay, Quantenmechanik, eigentlich ist es ja gar nicht so schwierig. Das habe ich jetzt schon auch ganz okay verstanden. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, dass es Dinge gibt, die sind halt komplex und schwierig und die muss ich auch vielleicht nicht alle selber verstehen, aber es gibt Menschen, die die verstehen. Und vor denen habe ich aus diesem Grund auch Respekt. Ich glaube, diese Einstellung, die müssen wir uns bewahren, denn das ist die Grundlage unserer arbeitsteiligen Gesellschaft. Da gibt es auch schon tatsächlich Studien, die darauf hinweisen, das war schon mit der Nutzung von Google so, das ist jetzt auch in der KI-Nutzung abzusehen, dass das immer schwieriger wird. Also Menschen überschätzen ihr eigenes Laienverständnis, wenn sie mit verständlichen Wissensinhalten konfrontiert werden. Und ja, ich glaube, das ist ein schwieriger Punkt, eben weil wir in einer wissensbasierten Gesellschaft leben.
Nun sind Sie ja Wissenschaftlerin, Astrophysikerin, Philosophin. Haben Sie eigentlich noch Aha-Erlebnisse, die der Komplexität einer Materie oder eines Sachverhalts geschuldet sind?
Die habe ich täglich. Ich habe ja nun das Glück, als Journalistin arbeiten zu dürfen, als Wissenschaftsjournalistin. Und da bringt es meinen Job jeden Tag mit sich, dass ich Themenbereiche erkunden darf und vor allem dann auch jeweils wieder feststelle, wie wenig ich von vielen Dingen weiß. Das ist aber, finde ich, auch ein schönes Gefühl, weil es die Welt auch ein Stück weit verzaubert. Also ich finde, es ist etwas, wo ich mich jeden Tag wieder freuen kann, was es alles für Dinge und Themen gibt, die ich neu entdecken könnte, wenn ich die Zeit dafür hätte.
Frau Anderl, Sie haben nicht nur auf die Bequemlichkeit moderner Technologien zu nutzen hingewiesen, sondern zum Beispiel auch auf Manipulationsmöglichkeiten. Schafft KI denn besondere Möglichkeiten, Bequemlichkeit zur Manipulation auszunutzen?
Menschen haben natürlich schon immer versucht, sich gegenseitig zu manipulieren und die Bequemlichkeit war da schon immer ein gutes Werkzeug, weil Bequemlichkeit uns dazu verleitet, ja, aus dem Bauch heraus zu entscheiden, also nicht nochmal genauer darüber nachzudenken, was wir machen, auch ja, Dinge zu wählen, die langfristig für uns schlecht sind, unseren Impulsen zu folgen, unseren Leidenschaften. Also Bequemlichkeit ist, was Entscheidungen angeht, oftmals kein guter Ratgeber. Und man kann das gezielt ausnutzen. Das wird in der Werbung natürlich ausgenutzt. Wir kennen das auch im Internet, so die Buttons, auf die man klicken soll, weil man irgendwelche Nutzerrechte abgibt. Die sind dann meistens grün hinterlegt und das sind die man sofort findet. Und die meine Daten schützen, die muss ich dann erstmal suchen, die Knöpfe darauf zu drücken. Also das wird sowieso schon genutzt. Man kann das aber natürlich besser nutzen, je besser man die Menschen kennt, die man manipulieren möchte. Also wenn ich weiß, dass sie unheimlich gerne Schokolade esse, dann weiß ich, dass ich sie wahrscheinlich mit Schokolade gut bestechen kann. Das ist jetzt ein etwas sehr analoges Beispiel, aber das Problem ist natürlich, dass KI auch ein Werkzeug dafür ist, um Nutzer immer besser vorhersagen zu können und besser kennenzulernen. Dadurch, dass KI eine Mustererkennungsmaschine ist. Das ist jetzt gar nicht die neue KI, die Sprachmodelle, sondern das ist die KI, die uns schon länger begleitet. Aber sobald wir Datenspuren im Netz hinterlassen wir Informationen, die ermöglichen, uns sehr genau einzuschätzen. Und das wird natürlich von vielen Unternehmen genutzt, um Profile zu erstellen. Und wenn das in die falschen Hände gerät. Gut, bei den Unternehmen kann man auch schon unsicher sein, ob das die richtigen Hände sind. Dann ist das natürlich ein Problem und ist eine große Gefahr.
Welche Rolle spielen denn Tech-Unternehmen bei der Manipulation?
Es ist ja deren erklärtes Ziel oder es ist das Ziel, wodurch sie einfach viel Geld und Macht erlangen, dass sie Informationen über die Nutzer sammeln und statistische Modelle nutzen und immer weiter verbessern. Und insofern spielen die eine ganz entscheidende Rolle. Und das ist auch etwas, was man natürlich nicht aus dem Auge verlieren darf, dass hinter dieser ganzen KI-Entwicklung, die bei uns als Bequemlichkeitssteigerung ankommt, dass das natürlich bezahlt wird. Und zwar nicht selten dann durch unsere Freiheit und durch unsere Unabhängigkeit. Und auch das ein Punkt, den wir meiner Meinung nach viel zu stark aus dem Auge verlieren, weil wir uns von diesem Enthusiasmus mitreißen lassen und dann denken, naja gut, Datenschutz und die Abhängigkeiten, die ich da eingehe, irgendwie wird sich das schon lösen. Ist nicht gesagt, dass sich das lösen lässt.
Kurzfristige Bedürfnisbefriedigung steckt oft dahinter.
Ja, ganz genau.
Frau Anderl, ein Leben ohne selbstgestellte Herausforderungen, so formuliere ich das jetzt mal, ohne selbstgestellte Zumutungen, das wäre bequem und das wäre auch vielleicht öde. Was wäre denn dann ein gutes Leben aus Ihrer Sicht?
Was ein gutes Leben ist, muss, glaube ich, jeder sowieso für sich selber rausfinden. Aber ich glaube, der erste Schritt ins gute Leben ist, dass man sich diese Frage überhaupt stellt. Und das ist ja schon in unserer hektischen Welt gar nicht unbedingt so selbstverständlich und für alle gegeben. Ich meine, wir kennen das alle, wir sind im Hamsterrad unseres Alltags gefangen, wir haben so viel zu tun, wir sind so gestresst. Sich da mal rauszuziehen, einen Schritt zurückzutreten und sich zu fragen, was ist mir eigentlich wirklich wichtig, was für ein Leben möchte ich eigentlich führen? Das sind Fragen, die wir uns grundsätzlich zu selten stellen. Und es ist unbequem, weil es natürlich bequemer ist, einfach im Fluss zu bleiben und einfach weiter das zu machen, was von uns erwartet wird. Aber das ist ein Plädoyer, was ich wirklich sehr stark für die Philosophie auch eingehen würde. Wir sollten uns diese Fragen weiterhin stellen. Und wir stellen uns diese Fragen oft in unbequemen Lebenssituationen. Also wenn wir mit Schicksalsschlägen konfrontiert sind, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir wollen, dann werden wir quasi dazu gezwungen, uns diese Fragen wieder zu stellen. Aber ich glaube, ein gelungenes Leben ist eines, was immer wieder Freiräume bietet, sich diese Relevanzfragen zu stellen und auch in Verbindung zu treten mit anderen Menschen, mit den Dingen in der Welt, mit neuen Erfahrungen auch, die man macht, wo man aus Routinen ausbricht und wo man dann eben nicht den bequemen Weg wählt, eine Serie zu binge-watchen oder Stunden in den sozialen Medien zu verbringen. Also ich glaube, wir haben schon ein ganz gutes Gefühl dafür, was uns gut tut und was nicht. Oft ist es halt so, dass wir uns überwinden müssen, diesem Gefühl auch zu folgen.
Frau Anderl, dann zum Schluss, wenn Sie unseren Hörerinnen und Hörern eine mühevolle, aber lohnende Angewohnheit empfehlen könnten, die Sie wieder einüben sollten, was wäre das?
Ich tue mich immer so sehr schwer damit, so Empfehlungen auszusprechen. Aber was mir gut tut, und da merkt man, wie sehr ich gebiased bin. Ich bin ja Astrophysikerin, aber was mir wirklich gut tut, ist ab und zu sich den Raum für Naturerfahrungen zu nehmen. Also vielleicht in Brandenburg mal wieder rausfahren aufs Land, in den dunklen Himmel zu schauen, wo man dann idealerweise ganz viele Sterne sieht, wenn das Wetter gut ist. Vielleicht sogar die Milchstraße und sich dann einfach das eigene Denken so aufzuweiten, dass man auf die großen Fragen kommt, sich zu überlegen, was sehe ich da, was sagt es mir, dass ich Licht empfange, das tausende Jahre zu uns unterwegs war, aus unserer Milchstraße, was ist unser Platz in all dem, wo kommen wir her, hat das Ganze einen Sinn oder vielleicht nicht? Ich glaube, das sind Fragen, die wir natürlich normalerweise immer verdrängen und die auch so ein bisschen weltfremd daherkommen, aber sie begleiten uns Menschen einfach schon immer. Und die werden wir auch nicht los. Und das wäre, glaube ich, meine Empfehlung. Man kann das natürlich auch in den Bergen haben oder wenn man ans Meer fährt, aber sich ab und zu diese Räume zu schaffen, mal wieder Gedanken zuzulassen, die über das hektische und gleichzeitig bequeme Leben des Alltags hinausgehen.
Vielen Dank, Frau Anderl.
Vielen Dank.
Sibylle Anderls neues Buch hat den Titel Bequeme neue Welt und geht der Frage nach, was wir gewinnen, wenn wir uns etwas zumuten. Das Gespräch führte Sabina Mattei.
Mattei fragt, ein Podcast von RBB24.